Also wir kommen zu den ersten Vortrag in Form Anwendungen bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Es fängt an so länger mit einem Vortrag über eine Telefonanlage, die unter GPL steht, also eine Software-Telefonanlage. Und was sich da genau dahinter verbirgt, wird uns jetzt zuhören erzählen.
Ja, vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen. Wie schon erfahren, mein Name ist Sören Sprengel. Eins vorweg, wenn im Nachhinein irgendwelche Fragen sind, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Ich probiere immer ziemlich schnell zu antworten, klappt auch meistens. Wer keinen Stift hat, es sind auch Karten, könnt ihr danach nehmen. Gar kein Problem. Ja, ich bin festangestellter Anwendungsentwickler bei der Amoma, entwickle dort hauptberuflich an der GPL-Telefonanlage-Gemeinschaft als Core-Entwickler. Meine Aufgabenbereiche sind dort Entwicklung, Development, Consulting und Vorträge wie heute hier. Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist, wie der Name von der Folie schon sagte vorneweg, eine Telefonanlage. Eine Telefonanlage, die 100% GPL-Software ist. Das heißt, wir von der Amoma sind sehr darauf aus, wirklich alles Open Source zu haben. Also keine Pseudo-Open Source Sachen, wie man das von anderen Firmen kennt, wo man ein bestimmtes Feature nur bekommt, wenn man Geld dafür bezahlt, sondern das ist wirklich alles frei. Egal, was sie miteinander machen wollen. Basieren tut das Ganze auf Asterisk, PHP, MySQL und Apache. Man kann sich das so vorstellen wie LAMP oder XAMP für Windows. Es ist im Prinzip so ein Framework, was um Asterisk herumgebaut wurde. Das heißt, wir vergleichen es immer gerne mit Asterisk ist im Prinzip der Motor und Gemeinschaft das Auto außenrum. Ursprünglich wurde Gemeinschaft entwickelt für große Anlagen. Darauf gehe ich im Vortrag noch ein. Sieht man anhand dem Clustering-Ansatz in Gemeinschaft, das heißt Ansatz, es ist eine produktive Möglichkeit, ist natürlich auch für kleine Anlagen einsetzbar, also ohne Cluster oder auch mit kleinen Clustern auf kleineren Hardware-Anlagen. Ja, was steht hinter Gemeinschaft als Konzept? Wir haben uns folgendes Konzept überlegt. Im Prinzip, was bei vielen Telefonanlagen, die man so im proprietären Umfeld einsetzt, von Cisco, von Siemens und so weiter, hat dieses Telefon viel zu viel Intelligenz. Der Nachteil an zu viel Intelligenz im Telefon ist, dass man bestimmte Sachen nicht zentral regeln kann. Zum Beispiel ein Telefonbuch. Nehmen wir ein Siemens OpenStage-Telefon in der Standardkonfiguration mit einer Hypuff-Telefonanlage von Siemens. Man hat ein Telefon, der Benutzer, der an dem Telefon sitzt, kann nur dieses eine Telefon haben. Was ich genau damit meine, darauf komme ich noch ein. Und dieses Telefonbuch liegt lokal auf dem Telefon. Man hat von außen keine Möglichkeit, ein Backup zu machen. Man hat von außen keine Möglichkeit, irgendwelche Daten in das Telefon reinzubringen, sei denn über proprietäre Applikationen, die nicht Mars-Deployment-tauglich sind. Unsere Datenbank, zentral, basierend auf MySQL, wie in der Folie vorher schon gesagt, weiß im Prinzip alles. In der Datenbank liegt die komplette Konfiguration für die Telefone, für die Benutzer, die ganzen Benutzerdaten, alles liegt in der Datenbank. Das heißt, wenn man im Prinzip ein System nimmt und installiert es neu, braucht man nur die Datenbank restoren und man hat sämtliche Einstellungen wieder da. Provisioning bezeichnet die Autokonfiguration der Endgeräte, sprich, darauf komme ich noch ein, wie genau das funktioniert und was genau das ist, was man damit machen kann. Damit kann man Telefone, wie gesagt, automatisch konfigurieren, so Plug and Play. Die Konfiguration von Gemeinschaft erfolgt über Webinterface für den normalen Benutzer anwendbar oder über Skripte, wenn man viele und vor allem umfangreiche Sachen machen möchte im Mars-Deployment, wenn man zum Beispiel 1000 Telefone updaten möchte und 500 mit anderen Firmware, dann sind Skripte gut geeignet. Ja. Was bietet Gemeinschaft, was andere Telefonielösungen im Open-Source-Bereich nicht bieten? Ich gehe nur auf den Open-Source-Bereich ein. Da gibt es Trixbox und Asterisk Now. Das Problem an Asterisk Now und Trixbox ist, dass diese nicht für den deutschen Markt entwickelt wurden. Das hat natürlich den Nachteil, dass Trixbox und Asterisk Now eine ISDN-Kartenunterstützung haben, die im Prinzip gleich Null ist. Und ja, man im Prinzip nur mit viel rumherbauen ISDN wirklich da reinbekommt, sodass es sauber läuft. Wenn man das geschafft hat, hat man immer noch ein Problem damit, Durchwahlen von außen zu realisieren. Durchwahlen sind so eine Sache, die es im Prinzip fast nur in Deutschland gibt. In den USA gibt es keine Durchwahlen. Da telefoniert jeder analog. Kaum jemand über ISDN. Irgendwas klackt. Geht's jetzt besser? Okay. Ja, kaum jemand telefoniert über ISDN, weil es im Prinzip kein ISDN-Netz in den USA gibt. Wir haben deutsche Sprachprompts, komplett für Gemeinschaft. Was man damit noch so machen kann, mit diesen Sprachprompts habe ich noch eine Folie dazu. Es ist clusterfähig, was Asterisk genau und Tricksbox, wenn überhaupt, dann nur bedingt ist. Das klappt immer noch. Ist es zu laut? Wackelt nicht zu sehr?
Ich weiß nicht, irgendwie, das scheint hier ein Wackelkontakt zu sein, irgendwo im Kabel. Das kann ich nicht erklären.
Okay, ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich laufe einfach nicht so viel. Ja, und der Vorteil ist, man hat natürlich einen deutschen Hersteller. Das ist für den Privatanwender zwar relativ unwichtig, aber wenn es darum geht, Telefonanlagen einzusetzen, ist es ja meistens so, dass sie funktionieren müssen. Und da ist es nicht schlecht, wenn man Support hat, wenn man im Notfall jemanden anrufen kann, der innerhalb von ein paar Minuten antwortet und eine Anlage wieder reparieren kann. Oder wenn man sonstige Fragen hat, dass man im Prinzip schnell Hilfe bekommt. Da ist ein deutscher Hersteller wichtig. Wenn man einen amerikanischen Hersteller hat, wie Digium oder Sangoma zum Beispiel, dann hat man dieses Zeitverschiebungsproblem. Wenn da halt gerade Nacht ist, hat man ein Problem, da antwortet keiner. Und ja, meistens ist Nacht, wenn sowas auftritt, zumindest in den USA. Wenn hier tagsüber ist, klar. Also die Telefonanlage fällt tagsüber aus und das fällt dann auf, wenn es tagsüber ist. Wir haben natürlich durch das Provisioning bestimmte Endgeräte, die von Gemeinschaft unterstützt werden. Das kann beliebig erweitert werden, ist halt ein Programmieraufwand von ein paar Tagen pro Endgerät. Wir haben aber schon eine Auswahl von Endgeräten, die wir unterstützen. Was genau der Vorteil von unterstützten Endgeräten ist, darauf komme ich gleich noch ein. Unterstützte Endgeräte, viele kennen die vielleicht, ist die Astra-Serie von 53 bis 57i. Die Groundstream-Serie im Low-Budget-Bereich, die Telefone sind nicht besonders gut, aber kosten bei eBay vielleicht noch 30 Euro. Von daher ist es für Privatanwender vielleicht sehr interessant. Das Siemens OpenStage im High-End-Bereich, auch das Foto von einem OpenStage 80, bietet meiner Meinung nach die beste Sprachqualität von allen Telefonen, die ich bis jetzt im Voice-over-IP-Umfeld gesehen habe. Und SNOM im Prinzip die ganze Serie von 320 bis 370. Ja, und SNOM M3 als einziges Decktelefon im Moment, wer kabellos damit rumlaufen möchte. Ja, Vorteile von unterstützten Endgeräten. Wir haben dieses Provisioning. Das Provisioning habe ich schon angesprochen. Autokonfiguration. Man steckt ein Telefon an die Anlage ran. Das Telefon bootet und das Telefon ist mit Telefonie verfügbar. Man hat nichts zu tun mehr mit Konfigurationen von SIP-Daten, von Passwörtern auf dem Telefon selbst. Man kann es einfach ranstecken und es funktioniert. Das ist wichtig. Wenn man 10 Telefone hat, eigentlich ist es schön, wenn man es hat, aber man könnte 10 Telefone noch per Hand einstellen. Aber wenn man 1000 Telefone hat, hat man ein Problem. Die kann man nicht mehr per Hand machen. Und was passiert, wenn ein Benutzer umzieht auf ein anderes Telefon? Dann muss man da wieder per Hand eingreifen. XML-Anwendungen sind ausführbar. Was man mit XML-Anwendungen machen kann, komme ich wieder in einer anderen Folie dazu. Wichtig ist, dass diese ausgeführt werden können. Das ist für das Provisioning im Prinzip noch ein zentraler Bestandteil. Es geht auch ohne, aber viele Komfortfunktionen wie Rückwahllisten und so weiter sind mit XML-Applikationen realisiert. Vorteil von unterstützten Endgeräten sind natürlich auch, dass die Tasten über die GUI, also das Webinterface von Gemeinschaft konfiguriert werden können. Wenn Benutzer zum Beispiel auf dem Astra-Telefon die Taste oben rechts haben möchte, um damit ein Pickup auf seiner Warteschlange zu machen, dann drückt er auf die Taste und drückt im Webinterface auf die Taste und sagt, die Taste soll Pickup von dieser Warteschlange machen. Wenn da jetzt ein Anruf reinkommt, kann er ein Pickup machen und dort auf die Taste drücken und das Telefon macht ein Pickup. Und das ist natürlich schon ziemlich cool, wenn man aus Anwendersicht sieht, dass man irgendwo am Computer was macht und dann kommt auf dem Telefon was. Ich fand das sowas immer sehr spannend. Was die meisten Benutzer interessiert, ist der MP3-Klingelton-Upload. Das geht bei den meisten von uns unterstützten Endgeräten, SNOM und OpenStage zum Beispiel. Der Benutzer kann wieder über die Web-GUI sagen, okay, ich möchte jetzt AC/DC als Klingelton haben. Und lädt sich die MP3-Datei auf das Telefon hoch und schon, wenn das Telefon klingelt, hört man AC/DC. Natürlich, der weitere Vorteil ist, dass man Anklopfen realisieren kann. Das heißt, wenn jemand anruft auf das Telefon, während es spricht, dann blinkt eine Taste und man kann mit dieser Taste abheben. Die LED-Konfiguration hängt im Prinzip auch sehr mit den Tasten zusammen. LEDs werden meistens dazu benutzt, um Besitzlampenfelder zu realisieren, wenn man das von klassischen Telefonanlagen kennt. Das heißt, Apparat A redet und auf Apparat B leuchtet eine Lampe, dass Apparat A gerade redet. Diese automatische Konfiguration, dieses Provisioning, funktioniert folgendermaßen. Okay. Naja, noch Vorteile. Okay. Sorry. Ja. Wie ich schon sagte, ist durch das Provisioning keine manuelle Einrichtung von dem Telefon mehr nötig. Das heißt, wie gesagt, Plug and Play und das Telefon funktioniert. Hot Desking ist möglich. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, wenn man in einer Firma arbeitet, die projektabhängig zum Beispiel mit bestimmten Arbeitsgruppen zusammenarbeitet und man dann von einem Büro ins andere umziehen muss. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen bis jetzt so Telefonanlagen verwaltet haben, im klassischen Sinn, was man dann machen muss, wenn man eine Durchwahl zum Beispiel in einem anderen Büro zur Verfügung stellen muss. Man muss in den Keller laufen, umstecken womöglich und dann hat der Benutzer vielleicht die Durchwahl in dem anderen Raum. Mit Gemeinschaft kann man das so machen, dass man einfach zu dem Telefon geht, sich anmeldet und dann hat man seinen Benutzer auf dem Telefon mit allen Durchwahllisten, mit der Nummer natürlich selbst, mit dem Telefonbuch, was natürlich zentral über die MySQL-Datenbank gelöst ist. Man hat die Anrufliste und das geschieht alles, also diese letzten zwei Punkte, das zentrale Telefonbuch und die zentrale Anrufliste, das passiert über die XML-Applikation. Das heißt, das Telefon an sich kann eigentlich gar nichts. Es hat durch den Provisioning-Server, also es hat sich dort gemeldet, wie genau das funktioniert, komme ich gleich noch drauf, und hat in den Einstellungen eine ZIP-URL, also eine XML-URL, eigentlich ein ganz normaler HTTP-Server, der da läuft. Das Telefon redet dann im Prinzip in so einem XML-Protokoll mit dem Server und tauscht dort im Prinzip die Daten aus. Sprich, man sieht das Telefonbuch. Also für den Benutzer ist das völlig transparent. Er weiß gar nicht, dass das Ding irgendwo anders liegt. Also man benutzt es einfach am Telefon. Ja, was natürlich durch die automatische Konfiguration das möglich wird, ist das Firmware-Upgrade. Und zwar das Firmware-Upgrade zeitgesteuert, automatisch, ohne dass man irgendwas machen muss am Endgerät selbst, sondern einfach zentral. Man legt einen Schalter um oder sagt per Shell-Skript, updatet das Telefon und es updatet das Telefon. Wie funktioniert der Provisioning-Vorgang? Das ist für viele Leute immer so eine mystische Sache. Das Telefon wird automatisch konfiguriert. Ganz einfach. Das Telefon bootet und sendet einen DHCP-Request. Was DHCP ist, ist das eben klar? Okay, ich nehme schon an. Gut. Der DHCP-Server sendet natürlich die Netzwerkkonfiguration und er sendet zusätzlich zu der Netzwerkkonfiguration noch den Next-Boot-Server. Das nutzt man auch, um TFTP-Boot zu realisieren. Das Telefon meldet sich aber unter dieser URL bei dem Provisioning-Server. Der Provisioning-Server ist wieder der Apache im Prinzip mit der Webkonfiguration auf ein Verzeichnis, wo diese Datei drin liegt, die das Telefon braucht, um die Daten zu bekommen. Und das Telefon bekommt daraufhin einfach die Konfiguration vom Server und das Telefon meldet sich danach am Asterisk-Server und die Telefonie ist verfügbar. Das passiert, wenn man das zum ersten Mal macht, mit einer Dummy-Rufnummer, so dass man mit dem Telefon telefonieren kann, ohne vorher einen Benutzer angemeldet zu haben an dem Telefon. Das heißt, das Telefon hat eine Nummer, die im Prinzip virtuell ist, die gar nicht auf dem System eingerichtet ist. Und diese Nummer darf nur intern telefonieren und den Login-Service anrufen. Mehr darf die nicht machen. Auch nicht raus telefonieren. Die Benutzeranmeldung, sowie das Hotdesking, ist folgendermaßen. Ich glaube, ich zeige ein Video. Einen Moment. Wir haben übrigens Videos über Gemeinschaft und auch Asterisk Streamcast, no by the way, auf unserer Webseite, amoma.de. Gemeinschaft. Und da ist das Video zum Hotdesk. Natürlich YouTube. Also ich muss diesen Stecker hier reinmachen, glaube ich. Also es ist jetzt das Thema Hotdesking, man sieht aber die Benutzeranmeldung im Video auch. Also man ruft mit der 2000 die 2005 an und die 2005 auf dem OpenStage-Telefon klingelt mit dem MP3-Klingelton von den Benutzern. Schnell wieder auflegen, sonst müssen wir GEMA bezahlen. Und der Benutzer ruft die 2003 an, die auf dem SNOM-Telefon angemeldet ist. Dort das normale SNOM-Blubbern. So, jetzt meldet sich der Benutzer an dem Telefon an. Mit seiner Durchwahl, Stern 0, Durchwahl.
Bitte geben Sie Ihr Passwort gefolgt von der Raute-Taste ein. Sie sind jetzt angemeldet. Bitte warten Sie.
Und der Benutzer ist angemeldet. Ich spule mal ein bisschen vor, das Telefon bootet neu. Das dauert einen Moment und das ist Echtzeit. Jetzt sieht man, dass es DHCP-Request gesendet hat, hat die MAC-Adresse bekommen, prüft Updates, bla bla bla. Spulen und spulen. Wir brauchen ungefähr eine Minute. Genau. Und der Benutzer 2005 hat sein Telefon angemeldet. Wenn man jetzt das Telefon anruft, was passiert? Wer kann sagen? Welcher Klingelton kommt? Natürlich. Was haben SNOM? Hört sich nicht ganz so gut an wie auf dem OpenStage. Ja, aber es ist ein SNOM. Okay, so viel dazu. Also man hat gesehen, mal live gesehen, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal schön, das zu sehen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Jetzt muss ich das nur irgendwie wieder umstellen können. Jetzt mein Keynote wiederfinde. Okay. Ja. Also, nochmal die Schritte. Der Benutzer meldet sich an. Der Provisioning-Vorgang wird erneut angestoßen. Vom Asterisk-Server diesmal. Also im Dialplan ist da einfach eine Weiche, die sagt, ruft das Shell-Skript auf, also ein AGI-Skript, und das AGI-Skript führt PHP-Code aus, was das Telefon veranlasst, im Prinzip sich zu melden. Bei SNOM geht das über SIP. Bei allen anderen Herstellern leider nicht. Das Telefon bekommt die neuen Daten, das Telefon meldet sich wiederum am Asterisk-Server an und die Funktionen für den neuen Nutzer sind verfügbar, inklusive Klingelton, inklusive XML-Applikation und so weiter. So, jetzt haben wir interne Telefonie komplett über Voice over IP. Das gibt natürlich eine geniale Möglichkeit, dieses System zu erweitern. Also Gemeinschaft ist komplett skalierbar. Man hat, wenn man 10 Telefone hat, stellt man einfach einen Rechner hin und installiert Gemeinschaft, Asterisk, okay, hat keine Sorgen. Wenn man irgendwann 20 Telefone anschließen möchte, macht man das auch. Ab 100 Telefonen würde ich einen zweiten Server daneben stellen, aber es funktioniert noch genauso. Das heißt, wenn man jetzt zu Siemens geht und sagt, ich brauche eine Telefonanlage, wie viele Telefonteilnehmer haben Sie denn? Ja, es sind ungefähr 100, okay, Sie bekommen die und die Hypaf-Anlage oder sonst was für eine Anlage, was weiß ich, wie die bei Siemens heißen. Wenn man dann 101 Nutzer hat, Sie müssen eine neue Anlage kaufen. Schon kann man in seinem schönen System, was man sich vor ein paar Jahren gekauft hat, einen Tritt in den Arsch verpassen, sorry für den Ausdruck, und eine neue kaufen. Kostet Geld. Oh, sorry, ja, natürlich. Tut mir leid. Danke. Nun muss man aber vom internen Voice-over-IP-Netz zum internationalen Telefonnetz kommen oder erstmal zum deutschen Telefonnetz kommen. Das kann man mit Gemeinschaft natürlich auch über Voice over IP machen, wenn man Voice over IP-Anbieter hat. Viele Firmen, die im professionellen Umfeld telefonieren, was ja die meisten Firmen tun, werden ISDN verwenden. Und dann gibt es natürlich von Gemeinschaft unterstützte ISDN-Hardware. ISDN-Hardware nativ wird unterstützt, wenn die ISDN-Karten von Syngoma unterstützt. Ich habe hier ein paar mitgebracht, kann sich nachher jeder angucken. Also ist im Prinzip relativ unspektakulär. Digim-ISDN-Karten werden natürlich auch unterstützt. HFC-Karten nicht nativ. HFC-Karten haben den Nachteil, dass sie keine Echo-Cancellation unterstützen. Wenn man ins öffentliche Telefonnetz telefoniert, dann kann es sein, dass man vom Amt ein Echo bekommt. Das muss nicht immer sein, das kann manchmal sein. Es gibt viele Leute, die mit HFC-Karten super zufrieden sind, aber irgendwann tritt halt ein Echo auf. Und dann hat man im Prinzip ein Problem, weil das ist einfach nur sporadisch. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Kunden ins Sunst kann und sagen, wie bekomme ich das Echo weg? Man kann einen Software-Echo-Canceller benutzen, die manchmal nicht sehr gut funktionieren. Oder man kauft einfach Sangoma oder Digim-Karten. Der Mehrwert, also die Dinger sind teurer, ja, sicher. Aber man hat den Mehrwert der besseren Sprachqualität. Ja? Ja, die Frage war, ob wir auch Pre-Karten unterstützen, und die Antwort ist ja. Wie gesagt, mit HFC-Karten hat man im Prinzip keine Echo-Cancellation, deswegen sollte man, man kann das sicherlich im privaten Umfeld abwägen, die zu benutzen, aber im professionellen Umfeld sind die ISDN-Karten im Vergleich zu einer Telefonanlage, wenn man sie von der Telekom oder von anderen Herstellern kauft, sind sie einfach wahnsinnig günstig. Also, weiß nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Empfehlung, oder unsere Empfehlung, ist eigentlich grundsätzlich für den Mittelstand diesen Goma Flex Brie-Karte. Die habe ich auch mitgebracht. Das Besondere an der Karte ist, dass sie ja im Prinzip preis-leistungsmäßig ziemlich gut ist. Und diese Karte hat 4 ISDN-Kanäle, das heißt, also 4 ISDN-Anschlüsse, Ports, sprich 8 gleichzeitige Gespräche und 2 Analog-Ports. Und das ist im Prinzip einzigartig. Das heißt, die Mittelstand-Firma kann dort ein Faxgerät anschließen für intern zum Faxen und kann ins Festnetztelefon gehen, wozu man vorher 2 Karten brauchte. Und das ist eigentlich ziemlich genial. Ja? Wie können das die anderen auch? Ja, natürlich, man kann die Karten auch im NT-Modus betreiben. Die Frage war, ob man Telefonanlagen, also ISDN-Telefonanlagen für eine sanfte Migration wahrscheinlich zum Beispiel, an HFC, also an Sangoma oder Lithium-Karten anschließen kann. Natürlich kann man das. Man muss sie nur im NT-Modus betreiben. Und das geht bei Sangoma übrigens so, dass man dieses Modul, was da drin steckt, das ist dieses BRI-Modul, wenn ich es rauskriege, bei der geht's besser. Das ist alles so schön modular. Die nimmt man und dreht sie einfach um und steckt sie wieder rein. Wenn ich sie reinkriege, jetzt. Ja, und dann ist sie im NT-Modus. Sieht man durch das Sichtfenster. Kann sich nachher unten jeder angucken. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Zugegeben, bei Digim-Karten jumpert man das einfach, ja. Dazu muss man die Karte nicht ausbauen, das ist der Nachteil von der Karte. Man sollte sich vor dem Einbau überlegen, ob man T- oder NT-Modus braucht. Das sind ja im Prinzip die ganz normalen HFC-Karten mit dem Kölner Dom. Ja. Also, die können natürlich über MISDN betrieben werden und man kann sie auch in Gemeinschaft benutzen. Wie gesagt, nicht nativ. Nicht nativ heißt, dass man keine GUI hat zum Konfigurieren. Man kann sie aber trotzdem verwenden. Also man kann grundsätzlich alles verwenden, was mit Asterisk geht. Wir haben Asterisk nicht verschlimmbessert. Nee, okay. Natürlich völlig okay. Gut, wir können nach außen telefonieren, wir können intern telefonieren. Was können wir sonst machen? Wir haben Telefoniefunktionen natürlich, wie jede Telefonanlage auch. Grundlegendes Telefonieren. Makeln in Form von Person A wird angerufen von außen und der Anrufer möchte aber mit Person B reden und man kann im Prinzip zu Person B vermitteln, Rückfragen und so weiter. Das ist natürlich ganz normal mit Asterisk möglich, mit Gemeinschaft natürlich auch in dem Sinn. Man kann Pickups machen über Pickup-Gruppen, Warteschlangen, normale Benutzer über Tasten, Besetzlampenfelder, also im Prinzip alles, was man von klassischen Telefonanlagen her kennt. Man kann Anrufweiterleitungen schalten und die kann man über das Webfrontend konfigurieren und über das Telefon. Es gibt ein Voicemail-System. Das Voicemail-System, also ein Anrufbeantworter, ist auch das normale Voicemail-System, was Asterisk mitbringt, mit einer Erweiterung, dass man auch tatsächlich diese E-Mail-Weiterleitung mit Anhang und so weiter richtig benutzen kann, über das Webinterface konfigurierbar, an welche Adresse das für jeden Benutzer geschickt wird. Wie die Benutzer angelegt werden, dazu komme ich noch. Ja, Telefonkonferenzen sind natürlich genauso möglich. Man sollte sich dann vielleicht überlegen, wenn man Telefonkonferenzen einsetzt, das Timing von ISDN-Karten zu verwenden. Ansonsten geht das natürlich in kleineren Telefonanlagen auch mit ZT-Dummy, was man, also wer Asterisk schon mal installiert hat, für den ist das kein Neuland. Aber wenn dann dazu noch Fragen sind, einfach eine Mail schreiben. Karten sind ja hier. Ja, und natürlich kann man telefonieren über SIP, über ISDN oder auch analog raus telefonieren, wenn man das möchte. Wer das macht, keine Ahnung, wer das noch macht. Aber für analog ist immer noch das Fax das Wichtigste eigentlich. Also jeder hat noch so ein analoges Faxgerät rumstehen. Ja. Gemeinschaft bietet natürlich eine Callcenter-Funktionalität. Das heißt, man hat Rufgruppen. Man kann also definieren, wenn von außen ein Anruf reinkommt, soll Telefon A klingeln und auf anderen Telefonen soll mindestens ein Piepton kommen oder an den OpenStage-Telefonen kann man auch so ein Pop-up-Fenster, was dann hochkommt, wo man dann annehmen kann, definieren. Man kann Queues definieren. Queues im klassischen Sinne Warteschlangen. Ja. Dabei kann man beliebig viele Warteschlangen definieren. Die sind ja im Prinzip völlig frei konfigurierbar, welche Durchwahl die Warteschlange hat, wie viele Benutzer darin angemeldet sind und so weiter. Man kann natürlich auch einen Überlauf machen von einer Warteschlange in die andere. Wenn zum Beispiel auf Warteschlange A nach 20 Sekunden keiner rangegangen ist, lässt man einfach den Anruf in Warteschlange B in Second Level überlaufen. Gar kein Problem. Also das ist alles über die GUI konfigurierbar, über Skripte konfigurierbar. Und wer es ganz hardcore möchte, in der Datenbank konfigurierbar, aber das macht keiner. Gibt natürlich verschiedene Strategien, wie das an Asterisk auch implementiert ist, wie man mit diesen einzelnen Anrufen umgeht. Da gibt es Round Robin zum Beispiel, das heißt, einer wird nach dem anderen angerufen, bis einer rangeht. Es gibt Ring All zum Beispiel, wo alle klingeln und so weiter. Gibt es noch Möglichkeiten, den letzten, also den, der am so längst rückliegendsten telefoniert hat, anzurufen, um halt so ein Load Balancing zu machen zwischen den einzelnen Agenten, die angemeldet sind. Ist in Callcentern meistens gewünscht. Ja. Und man kann die Queue über ein über ein Ajax Web Interface monitoren. Das heißt, man sieht live die Zustände der einzelnen Agenten. Ich habe mal von meiner privaten Anlage einen Screenshot gemacht. Nicht wunder, die Namen sind doppelt. Ich habe immer mehrere Nutzer, weil ich irgendwie so viele Telefone rumstehen habe und nicht genügend Leute, die da mal telefonieren. Und deswegen muss ich mich immer doppelt anlegen und meine Frau auch. Und ja, man sieht im Prinzip, ich habe jetzt hier einen Tag mit zwei Telefonen die Warteschlange angerufen, einmal vom Festnetz aus und einmal von intern. Kann man natürlich die Warteschlangen auch anrufen, wenn man das braucht. Und man sieht dann sofort, welche Telefone gerade klingeln, welches Telefon gar nicht angemeldet ist, welches Telefon frei ist, welches besetzt ist. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass die 204, also meine eine Nebenstelle, belegt ist. Na klar, ich rufe gerade Q damit an. Fragen dazu? Guck mal vor. Okay. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Gespräche müssen ja irgendwie geroutet werden. Also man muss irgendwie sagen können, ja, wenn eine 0- und 100-Nummer gewählt wird, dann wird über das Festnetz und nicht über den SIP-Provider. Also so ein Least-Cost-Routing kann man damit machen. Und das kann man natürlich auch über die GUI definieren. Man kann das Ganze zeitgesteuert machen. Man kann dieses Least-Cost-Routing machen, wie ich gerade angesprochen habe. Man kann ein Fallback auf andere Routen machen. Das heißt, wenn Gateway 1 nicht erreichbar ist, nimmt er einfach Gateway 2. Oder wenn die ISDN-Karte nicht geht, wählt er über SIP raus. Oder. Man kann natürlich beliebig viele Gateways nehmen. Also man kann auch, wenn man das braucht, 200 Medien-Gateways nehmen oder 20 SIP-Provider und kann die eintragen und dann halt hin und her routen. Das heißt, wenn man viel, wenn man eine Firma hat, die viel ins Ausland telefoniert und Sprachqualitätsaussetzer manchmal nicht so schlimm sind, dann kann man zum Beispiel SIP-Provider in dem entfernten Land nehmen und sich dort ein SIP-Konto anlegen und dort ins Festnetz günstiger telefonieren zum Beispiel. Ja. Beliebig viele Gateways, sagte ich. Genau. Hier ist ein Auszug aus der GUI, wie man im Prinzip die einzelnen Gateways und Routen festlegt. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt von zwei Zeilen, das kann man ja beliebig erweitern mit hunderten Gateways und das auch Benutzergruppen gesteuert. Also man kann sagen, Benutzergruppe Verkauf bekommt das Gateway zum Raustelefonieren und Benutzergruppe XYZ bekommt ein anderes Gateway. Das kann man so sagen. Wie gesagt, das ist im Prinzip jetzt nur hier so ein Muster, wo man sagt, ist die Route aktiv? Muster, man kann Regular Expressions verwenden dafür. Das ist natürlich sehr mächtig. Wenn man das nicht kann, kann man es auch einzeln aufschlüsseln. Also man kann das im Prinzip auch in der Form einfach dahinschreiben. Man kann sagen, welche Wochentage, also das zeitgesteuerte Routing, die Benutzergruppe sagen und welches Gateway das sein muss. Wir haben einen integrierten Fax-Server. Das ist vielleicht für viele Menschen wichtig, die kein analoges Faxgerät haben. Eigentlich ist es auch ein Komfortmerkmal. Also ich persönlich finde es viel einfacher, eine E-Mail oder ein PDF irgendwo hochzuladen und eine Faxnummer einzugeben und das Fax wird weggeschickt, als mich an ein Faxgerät zu setzen, da die Nummer einzugeben und so weiter. Da muss man da hinlaufen und so. Das ist so faulheitsbedingt im Prinzip, aber okay. Wie gesagt, wir haben den Fax-Server. Da gibt es wieder bestimmte Leistungsmerkmale, die wir mit, also wir haben übrigens als technischen Hintergrund, wenn das interessiert, das mit Heiler-Fax implementiert. Man kann natürlich Faxe empfangen, dabei kann man jedem Benutzer eine eigene Faxnummer geben, wenn man viele Nummern zur verfügbar hat mit Durchwahl und so weiter. Man kann eine Weiterleitung per Mail setzen. Also, ja, das ist im Prinzip schon fast Standard. Ja, und es gibt natürlich die Möglichkeit, die Faxe im Webinterface abzurufen, wenn man gerade irgendwo im Internet Kaffee sitzt und ein richtiges Fax bekommen hat oder so. Ja, man kann natürlich die Faxe per Webinterface versenden, via Heilerfax-Client versenden. Heilerfax-Client in dem Sinne, man kann zum Beispiel unter Windows, macOS oder Linux kann man einen Druckertreiber installieren, der dieser Heilerfax-Client ist und kann damit zum Beispiel aus OpenOffice drucken, was dann im Prinzip ein Fax schickt. Da sagt man eine Faxnummer und dann wird das Fax auf die Nummer verschickt. Auch eine ziemlich tolle Angelegenheit. Ja, und dadurch, dass es ein Druckertreiber ist, geht das aus jeder Applikation raus. Ja, und natürlich kann man auch einen Massenversand machen. Also gehen auch automatisch, zeitgesteuert und so weiter. Wir haben auch für viele Menschen wichtig, die auf solche tollen Graphen stehen, eine Reporting Engine. Die Reporting Engine wertet die Call Data Record Daten aus Asterisk raus, die wiederum in die MySQL-Datenbank geschrieben werden. Man kann diese per Webinterface aufrufen und die natürlich in eine CSV-Datei exportieren, um sie mit Numbers oder OpenOffice Calc oder sonstigen Tabellenbearbeitungsprogrammen weiter zu verarbeiten. Hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel, also ich will Konfusion vermeiden. Das sind die Tage im März, 4 bis 11 auf der X-Achse und die Y-Achse sagt die Anzahl der Gespräche. Also das ist eine kleine Anlage von mir zu Hause, ich telefoniere wirklich nicht so viel. Man sieht, dass am 9. März eine Tagestürzgrenze von 21 Anrufen oder so erreicht wurde. Kann man natürlich alles nach Schärfe definieren, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. CTI. CTI ist für viele Firmen so wahnsinnig wichtig, auch für mich wahnsinnig wichtig, weil ich einfach viel zu faul bin, eine Nummer am Telefon einzugeben. Sprich, CTI steht für Computer Telephony Integration, das heißt, man kann aus einer Applikation auf dem Desktop raus wählen zum Beispiel. Wir haben in Gemeinschaft eine eigene CTI-Lösung, die nichts mit dem Asterisk Manager Interface zu tun hat, wer das kennt. Dadurch haben wir die vollen Features. Das heißt, wenn man Benutzer 204 anruft, mit der Nummer 204 anruft, und dieser Benutzer gerade spricht und eine Anrufweiterleitung angeschalten hat, oder der offline ist und eine Anrufweiterleitung angeschalten ist, dann wird dieser Benutzer auch auf die Anrufweiterleitung geleitet. Das heißt, dieses Routing und die gesamten Features bleiben komplett erhalten. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Ich habe hier ein Beispiel drunter gebaut. Der Benutzer Demo soll einfach den Konferenzraum 20 anrufen. Konferenzräume sind in Gemeinschaft so definiert, dass sie mit 88 anfangen. Das kann man auch ändern in der Konfiguration, wenn man gerade diesen Nummern braucht in irgendeinem Block. 8820 wird im Prinzip ein neuer Konferenzraum aufgemacht mit der Nummer 20. Jeder, der die 8820 anruft, kommt in diesen Konferenzraum. Und im Prinzip kann man das einfach machen, indem man diese Web-URL aufruft von der Gemeinschaftsinstallation. Ich habe jetzt hier lokal in den Name-Server installiert. tk.ip ist meine Telefonanlage, Gemeinschaft, callinit.php, das ist das PHP-Skript, was im Prinzip diesen Aufruf macht. Und da muss man im Prinzip nur den Benutzer und to übergeben. Man kann auch andere Parameter übergeben, zum Beispiel eine from-Nummer, wenn man ein Handy hat, was klingeln soll stattdessen, statt der normalen Nebenstelle oder wenn man gerade an einer anderen Nebenstelle sitzt. Aber der User ist wichtig, damit zum Beispiel bei einer Gebührenerfassung die Gebühren für diesen Benutzer erfasst werden und nicht für irgendjemanden. Das Ganze sollte man natürlich nicht im öffentlichen Internet laufen lassen, sodass jeder diese URL aufrufen kann, weil damit kann ich natürlich telefonieren. Achtung an der Stelle, wer das installiert, ist Sicherheit. Das heißt, das Ding sollte durch Apache-Regeln, ACLs oder sonst was geschützt sein, meinetwegen auch per SSL mit Client-Authentifizierung oder Passwörtern oder sonst was. Auf jeden Fall nicht irgendwie frei im Netz. Das ist nicht gut. Ja, also wie gesagt, man kann dadurch im Prinzip ganz einfach in der Applikation, wenn man so ein eigenes CRM-System hat zum Beispiel, einbauen, klicke ich auf den Button, wird die Web-URL aufgerufen mit den Benutzerdaten und es wird gewählt. So einfach. Ja, die Administration von dem ganzen System. Für viele, die hier sind, ist es wahrscheinlich so, dass dass es Techniker sind, die das am Ende auch machen müssen. Und deswegen gehe ich jetzt ein bisschen auf die Administration ein. Und was passiert, wenn man wahnsinnig viele Telefone hat? Man kann natürlich alles per Webinterface machen. Das ist gut, das ist für kleine und auch große Anlagen geeignet. Ist aber für die meisten Admins so eine Sache wie, da muss ich klicken, Maus, oh Gott. Ich mache es auch lieber per Konsole, per Skript, das geht schnell, einfach und ich kann ein Shell-Skript schreiben, was einfach 2000 Nutzer gleichzeitig anlegt, wenn ich das möchte, wenn ich bestimmte Regeln habe oder eine Datenbank habe, wo ich die Sachen rausnehme, exportiere eine CSV-Datei und dann kann man im Prinzip ein Skript schreiben, was einfach diese Gemeinschaftsskripte aufruft. Man kann natürlich das vorhin schon angesprochene zeitgesteuerte Firmware-Upgrade machen mit regelbasierten mit einer regelbasierten Auswahl von Telefonen. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Range von Extensions, also zum Beispiel die Nummern 2000 bis 2500 mit der speziellen Firmware zu dem Zeitpunkt betanken. Das ist ziemlich cool, wenn man irgendwie so 4000 Telefone hat und muss halt bestimmte Abteilungen nacheinander updaten. Alle gleichzeitig zu updaten empfiehlt sich meist nicht, wenn irgendwelche Fehler auftreten, ist dann halt alles kaputt. Deswegen kann man das natürlich definieren, wie man das machen will, und ziemlich fein definieren. Ja, und zeitgesteuert passiert das natürlich über einen Cronjob, der minütlich prüft, welches Firmware-Upgrade gerade irgendwo eingespielt werden soll. Wenn man Telefonanlagen einsetzt, dann sollten die so gut funktionieren, wie es geht, mit so wenig Ausfallraten wie möglich. Da man das auf einem normalen Computersystem betreibt, sollte man sich vor Augen führen, dass das auch irgendwann ausfallen kann, wenn irgendwas hochgeht in dem Ding. Brennt das Netzteil durch, ist der Computer kaputt oder weg zu dem Zeitpunkt, und man kann nicht mehr telefonieren. Deswegen ist es vielleicht wichtig, eine Hochverfügbarkeitsklasse einzusetzen. Hochverfügbarkeitsklasse in Gemeinschaft arbeitet so, dass man im Prinzip so viele Nodes, wie man möchte, definieren kann und diese Benutzer auf verschiedene Nodes verteilt. Das ist dann als HPC-Klasse, da komme ich in der nächsten Folie drauf zu. Das Hochverfügbarkeitsklasse allerdings ist so, dass man einen Server hat, einen Backup-Server hat, der entweder hot läuft, das heißt, dass man den innerhalb von 6 Sekunden übernehmen kann. Das heißt, die Maschine ist immer an und prüft über einen Watchdog, ist Rechner A oder der Knoten, den ich übernehmen soll, noch erreichbar. Und wenn er nicht erreichbar ist, wird im Prinzip der Rechner B per Stonet. Stonet ist so eine Abkürzung für Shoot the Other Node in the Head. Das heißt, es wird im Prinzip dein Rechner per Stonet Hardware, das ist eine ganz simple Steckdosenleiste, die man übers Web an- und ausschalten kann, wird im Prinzip einfach knallhart ausgeschalten und die Service-IP-Adresse von Asterisk übernommen, Asterisk gestattet, das passiert innerhalb von 6 Sekunden. Danach ist die Telefonie wieder da. Die Telefone merken gar nichts davon. Meistens, sie sehen, okay, gut, wenn Gespräche da sind, die sind natürlich weg. Aber es ist mit Asterisk leider nicht möglich, so ein Cluster zu bauen, wo Gespräche erhalten bleiben. Das ist möglich, ja. Ich sehe gerade das Zweifeln. Aber sehr schwer zu realisieren. Wirklich sehr, sehr schwer zu realisieren. Ja, ich habe es gerade angesprochen, man kann das natürlich auch mit einem HPC-Cluster machen, das heißt einem High-Performance-Cluster oder High-Performance-Computing. Das natürlich auch wiederum in Verbindung mit dem Hochverfügbarkeitscluster, in dem man einfach alle Rechner doppelt hält und man sagt, okay, ich habe 2000 Telefone und ich mache einfach 500 Telefone pro Node, dann habe ich 8 Rechner, also 2 Rechner, die das Ganze spiegeln, also 4 Rechner, die das Ganze spiegeln und 4 Rechner, die Last immer im Prinzip nur unter sich verteilen. Also man legt dann im Prinzip die ganzen Nutzer auf den verschiedenen Nodes verteilt an und die Gespräche werden dann quasi per Load Balancing verteilt. Ja, das ist natürlich sinnvoll bei mehr als 1000 Telefonen. Ich meine, heute kann man natürlich Hardware kaufen mit wahnsinnig viel CPU-Power und das ist im Prinzip das Einzige, was man braucht und natürlich ein bisschen RAM für die ganzen PHP-Skripte. Ja. Kann man natürlich auch machen. Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Okay, ja. Die Frage war, ob man nicht einen Backup-Server für die 4 Knoten einsetzen kann. Und die Antwort ist ja, natürlich kann man das. Ich bin gerade natürlich, es wird mir halt etwas überfragt, ob das standardmäßig geht. Aber man kann natürlich, es ist Open Source, man kann es entwickeln, klar. Also wenn es nicht geht, das ist nur eine Erweiterung von Skripten. Ich kann leider nicht so viele Fragen, aber okay.
Okay, ja, nur ganz kurz, das ist ja relativ statisch, oder? Wenn ich die 500 Nutzer jeweils auf die einzelnen Rechner verteile, dann geht es irgendwie dynamischer, also so, dass ich nach
mit, achso, genau, sorry. Die Frage ist, ob man Nutzer per, also richtig auf den Knoten verteilen kann, um ein richtiges Load Balancing zu haben, und das ist mit Asterisk in dem Sinne nicht möglich. Man müsste im Prinzip Telefone, wenn der eine Knoten ausgelastet ist, auf einem anderen Knoten registrieren, damit die dann über den telefonieren. Ich weiß nicht, ob man den Registrier-SIP-Sturm überlebt, wenn man da das machen würde. Ich weiß nicht. Ja. Okay. Genug Trockenes. Es kommen bunte Screenshots von der GUI. Hier sieht man die Startseite von Gemeinschaft, die jeder Benutzer so sieht. Sorry. Jeder Benutzer sieht alles außer das. Also man kann natürlich Administratoren definieren, beliebig, in welchen Gruppen auch immer, um ihnen halt den Zugriff auf die Weboberfläche im Administrationsbereich zu geben. Der Rest quasi ist für alle Benutzer verfügbar. Und im Prinzip sind die Sachen ziemlich selbsterklärend, wenn man sie sieht. Ich habe leider nicht die Zeit, alles zu zeigen. Die Startseite ist kumuliert im Prinzip erstmal die Übersicht über die wichtigsten Sachen. Das heißt, welche Sprachnachrichten, welche Rufumleitung habe ich gerade definiert, wer hat mich zuletzt angerufen? Wo bin ich nicht rangegangen? Letzter entgangene Anrufe. Es gibt eine Callbox, wo ich einfach eine Nummer eingeben kann, Enter drücke und das Ding wird mein Telefon anrufen und das Telefon wird dann den die Nummer wählen, die ich da eingegeben habe. Und man kann in dem Präsenzmonitor quasi einen Kommentar für Kollegen vergeben, der dann in der Monitoransicht für die Warteschlange gezeigt wird, zum Beispiel bin gerade weg, so dass die Kollegen vielleicht das Gespräch übernehmen oder so. Das kann man damit machen. Ja, das nächste. Ich gehe ein bisschen wieder auf die Administration ein. Benutzer legt man zum Beispiel hier an. Man sieht jetzt meine zwei Nutzer für mich selbst. Also ich habe einfach Sören und Sören 2 angelegt, den beiden verschiedene Nebenstände gegeben, verschiedene PIN-Nummern gegeben, meine E-Mail-Adresse eingetragen, den Knoten eingetragen, auf den der Benutzer ist. Das ist dieses statische. Und man sieht dahinter auch den Status, ob die Nebenstelle gerade angemeldet ist oder nicht oder ob sie telefoniert. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man ja den Nutzer gerade löschen möchte oder so. Dann, wenn er gerade telefoniert, ist halt doof. Ich meine, das Gespräch ist da nicht weg, aber man sieht halt, dass er aktiv ist. Das ist einfach der Punkt. Ja, hier nochmal die Routen. Sieht man das nochmal in der ganzen Übersicht. Das sind jetzt eingehende Routen. Das heißt, man kann auch eingehend definieren, wieder per Regular Expressions, wenn man das möchte. Ich habe es jetzt mal hier ohne gemacht, damit man ja ein Gefühl dafür bekommt, was passiert, wenn ich keine Regex kann. Man kann sagen, Wochentage, zum Beispiel habe ich jetzt meine Hauptnummer, leider ist das Feld zu kurz, ich habe hinten Durchwahlen. Ich habe meine Durchwahlen definiert und gesagt, okay, meine Hauptnummer darf nur von Montag bis Freitag zwischen 7 und 22 Uhr angerufen werden, weil das so die Zeit ist, in der ich wach bin oder nicht gestört gestört werden kann, sage ich mal so. Und diese soll auf die 5000, und die 5000 ist meine Warteschlange für zu Hause. Ja. Der nächste Screenshot. Wieder Administration. Hier kann man SIP-Gateways vergeben. Nur, dass man das auch sieht, dass man auch SIP-Gateways in der GUI vergeben kann. Das heißt, wir haben im Prinzip ganz normal Editier-Buttons. Da kann ich dann das Gateway angeben, die Gruppe angeben, wo dieses Gateway drin ist. Ich kann natürlich wieder Gateways-Gruppen zuordnen, dass ich sagen kann, ich habe zum Beispiel 20 ESDN-Anschlüsse und diese sind in einer Gruppe zusammengefasst und das wählt einfach über die raus, die gerade frei sind. Das ist mit der Technologie so möglich. Man kann natürlich dann Benutzerdaten und so weiter eingeben. Und man sieht auch den Registrierungsstatus von dem lokalen Asterisk. Können wir dann nachher drauf zukommen? Okay, also am besten ganz danach, weil die Zeit lässt es gerade nicht zu. Okay. Installation. Wie installiert man Gemeinschaft? Man kann es als Target-Z installieren, indem man das runterlädt. Wenn man zum Beispiel kein Debian benutzen möchte, welches Installations-CD installiert, kann man natürlich Apache und alles Mögliche selbst einrichten. Da gibt es eine Installationsanleitung auf amoma.de, wie man das im Prinzip per Hand alles macht. Wenn man einfach starten möchte, nimmt man die Installations-CD, schmeißt sie in eine Maschine rein, die man gerade nicht braucht. Und Gemeinschaft wird automatisch installiert, vollautomatisch installiert. Und in der neuen Release, die ist irgendwie Donnerstagnacht fertig geworden. Mit der kann man auch diese Goma-Karten jetzt installieren, automatisch. Das heißt, sie werden komplett automatisch konfiguriert. Das ist immer noch so eine Hürde gewesen für die meisten Leute, diese ECN-Karten zu konfigurieren. Das ist nicht ganz trivial. Ich muss sagen, Digium-Karten sind einfacher zu installieren. Zum Goma-Karten finde ich aber vom Feeling her schöner. Deswegen benutzen wir zum Großteil auch die. Ja. Wer Support braucht für Gemeinschaft, wenn man nicht weiterkommt an irgendeiner Stelle, wir haben natürlich Mailinglisten, auf denen im Moment wahnsinnig viel los ist. Die Community hat sich sehr schnell entwickelt in der letzten Zeit. Das heißt, es gibt ungefähr mittlerweile schon 150 Leute auf den Mailinglisten, die auf Fragen antworten und Fragen stellen. Es gibt Gemeinschaft Users, Gemeinschaft Dev. Also Users ist im Prinzip so die Gruppe für alle Anwender, die irgendwelche Probleme haben. Dev ist mehr für, hey, ich mag das Feature entwickeln und ja, was kann ich da machen und Fragen dazu zu stellen. Man kann natürlich auch kostenpflichtigen Support von der Roma kaufen, klar, wenn man irgendwie Zugriffszeiten braucht oder halt also garantierte Reaktionszeiten zum Beispiel. Durch die Community ist auch schon wahnsinnig viel entstanden und das ist im Prinzip auch dieser Gedanke, den wir haben, dass wenn wir die Sachen offen machen, dass im Prinzip jeder daran entwickeln kann, jeder soll freien Zugang zu der Software haben. Wissen sollte meiner Meinung nach, und das ist auch die Meinung von allen Amoma-Mitarbeitern, frei sein. Deswegen auch das Asterisk-Buch von Stefan Wintermeyer, also dem Geschäftsführer der Amoma. Das Asterisk-Buch ist komplett auf der Webseite verfügbar. Also ohne das zu kaufen, kann man das dort lesen, komplett. Also da steht im Prinzip nichts über Gemeinschaft drin, aber halt, wie konfiguriere ich Asterisk von den Basics her. Wer sich damit auseinandersetzt, kommt mit dem Buch wahnsinnig weit. Und wir sind auch Veranstalter des Asterisk-Tages, der jetzt AmuCon heißt, aufgrund dessen, weil wir nicht nur noch Asterisk machen auf dem Asterisk-Tag, war es ungerecht, den weiter Asterisk-Tag zu nennen. Es kam mit Yate und FreeSwitch eine mindestens genauso kraftvolle und wahnsinnig gute Voice-of-IP-Engine dazu. Und deswegen haben wir den umbenannt. Das war der einzig freie Domain-Name. Ja, okay. Ja, im Prinzip bin ich jetzt so am Ende der Präsentation von den Folien an sich. Wie gesagt, Sie können sich gerne auf der Mailingliste melden, bei mir privat melden, gerne eine E-Mail schreiben. Den Vortrag finden Sie auch auf der Amoma-Webseite, wenn da noch URLs sind, die man vielleicht später noch braucht. Ja, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Oder 5 Minuten, okay, 5 bis 10 Minuten. Wer jetzt noch Fragen hat, bis auf dieses große, das braucht länger. Man hat natürlich die Möglichkeit. Ach so, ich kann das.
Ich glaube, ihr habt alle
gehört. Es geht. Ja. Okay, die Frage war, inwiefern man das Telefonbuch aus einem Groupware-System betanken kann. Das geht natürlich, man hat eine MySQL-Datenbank, man kann direkt in die MySQL-Datenbank schreiben oder wir haben auch die Möglichkeit von einem CSV-Import per Web-Oberfläche oder Skript. Also man kann das dann im Prinzip hin und her abgleichen. Wenn man den Aufwand machen möchte, kann man das Telefonbuch auch in eine andere Datenbank legen, um es dann direkt von dem Interface aus zugreifen zu lassen. Dann muss man aber Gemeinschaft wahrscheinlich ein bisschen modifizieren. Aber gehen würde das, ja. Wie gesagt, die Skripte sind keine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit. Die sind gut dokumentiert, es ist sauberer Code. Man kann im Prinzip den einfach ja, anpassen. Gar kein Problem. Ja.
Haben Sie einen Tipp für mich, wie ich an eine Firma komme, die mir die Hardware für die Telefonanlage installiert?
Ja, das können Sie natürlich auch bei uns machen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail, ich leite das dann an Stefan Wintermeyer weiter, der für diese ganzen geschäftlichen Sachen natürlich zuständig ist als Geschäftsführer, oder direkt an ihn wenden. Ich glaube, auf der Webseite stehen auch sämtliche E-Mail-Adressen, die man dazu braucht, oder einfach anrufen. Ja. Also, ich glaube, wir haben noch keinem Kunden irgendwie den Wunsch nicht erfüllt, da eine Telefonanlage hinzustellen. Okay. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Die Frage war, Die Frage war, ob man Gemeinschaftstelefonbücher auch über LDAP betanken kann oder beziehungsweise abgleichen kann. Und die Antwort ist ja, man kann LDAP benutzen. Wie genau das funktioniert, ich wollte es mir immer angucken, aber ich komme nicht dazu. Wir haben aber einen Kollegen, der sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, der das auch entwickelt hat. Und wenn da zu Fragen sind, einfach auf der Mailingliste stellen, der antwortet dann ziemlich zügig mit. Also ja. Okay, sonstige Fragen irgendwo vor? Okay, wir... Okay. Gut, dann vielen Dank und schönen Tag noch.